Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Spurensuche. Mein Name ist Alexander Wittlings und neben mir ist meine Kollegin Johanna Heckelei.
Hallo.
Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich wird das Ganze heute live aufgenommen vor einem Live-Publikum. Jetzt können die Zuhörer zu Hause natürlich euch nicht sehen, deswegen macht einmal Krach, sagt einmal Hallo Spurensuche.
Hallo Spurensuche.
Wunderbar. Wir haben heute zwei wunderbare Gäste bei uns. Johanna, magst du die beiden einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Direkt neben mir sitzt Erik Samel. Er ist promovierter Jurist, Oberstaatsanwalt und kümmert sich bei der Staatsanwaltschaft Trier um das, was man allgemein als harte Fälle nennt, nämlich Kapitalverbrechen, also alles, was mit Mord und Totschlag zu tun hat, sowie organisierte Kriminalität. Einem großen Publikum ist er aber bekannt durch seine Auftritte bei Aktenzeichen XY. Hallo, Herr Samel.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
Und daneben sitzt Rolf Seidewitz. Das ist unser Kollege und Chefreporter beim Trierischen Volksfreund. Er kümmert sich unter anderem um die Themen Politik, Kirche und Kriminalität und ist damit auch häufig bei uns im Podcast, nämlich Spurensuche, dabei. Und einige von Ihnen kennen ihn sicher. Hallo, Rolf.
Ja, grüße euch.
Ja, Herr Samel, wie stehen Sie eigentlich zu True Crime Podcasts? Also hören Sie selber noch welche? Kann man das irgendwann noch hören? Oder?
Also ich kann die Faszination natürlich verstehen für True Crime Podcasts, also weil Crime oder generell solche Verbrechen durchaus sehr, sehr interessant sind. Ich muss aber für mich selbst zugeben, ich habe tatsächlich keine Zeit, um die zu hören. Allenfalls mal ganz selten, wenn ich im Auto unterwegs bin, aber ansonsten lässt mir Arbeit und Privatleben kaum Zeit, um dann noch so einen Podcast zu hören. Und wie Sie schon sagen, ich habe ja eigentlich True Crime immer jeden Tag.
Wenn Sie Ihren Job in einem Wort oder in einem Satz beschreiben würden, was wäre das dann?
Da fällt mir ganz spontan ein Wort ein und das wäre... Für mich persönlich betrachtet natürlich Berufung.
Warum das?
Das ist relativ einfach erklärt. Ich habe als kleiner Junge angefangen, Räuber und Gendarm zu spielen und habe bis heute nicht aufgehört damit.
Jetzt machen Sie ja unter anderem auch Kapitalverbrechen. Warum haben Sie sich ausgerechnet die harten Fälle, also Mord, Totschlag, organisierte Kriminalität zum Fachbereich gemacht?
Das war tatsächlich das, was mich schon immer am meisten interessiert hat. Also man muss natürlich sagen, es gibt ja ein ganzes breites Spektrum von strafbaren Bereichen, egal ob das jetzt Internetkriminalität ist, was heutzutage natürlich immer mehr kommt, das wissen wir alle, und was ein immer größeres Problem wird, oder aber Betrug, Diebstahl, Raub, Überfall, was man sich so alles vorstellen kann. Für mich hat immer am meisten Interesse gebracht Kapitaldelikte. Das ist natürlich nichts, womit man anfängt von Anfang an, wenn man jetzt bei der Staatsanwaltschaft beginnt. Aber das war immer so mein großes Ziel, in den Bereich zu gehen, weil er mich am meisten gereizt hat.
Wenn man jetzt Oberstaatsanwalt hört, können sich sicherlich nicht viele Menschen einen Begriff davon machen, was diese Person am Tag so macht. Haben Sie eigentlich einen typischen Arbeitstag oder ändert sich das immer?
Also mein Arbeitstag ist schon sehr unstet. Das liegt jetzt weniger an der Position des Oberstaatsanwalts als halt einfach an dem Fachbereich. Also grundsätzlich muss man sich einen Oberstaatsanwalt so vorstellen, dass alle Oberstaatsanwälte in der Regel Abteilungsleiter sind. Das heißt, wir leiten eine ganz spezifische Abteilung. Das kann eine Abteilung für allgemeine Strafsachen sein, das kann eine Abteilung für Sexualstraftaten sein oder für Jugenddelikte. Oder aber wie bei mir jetzt halt die organisierte Kriminalität, zu der wir hier in Trier dann auch natürlich die Kapitaldelikte zählen. Und sie haben dann neben ihrer eigentlichen Facharbeit, also die Ermittlungsarbeit als Dezernent mit der Polizei zusammen, als Abteilungsleiter natürlich auch Personalverantwortung. Das heißt, sie sind Ansprechpartner und auch verantwortlich für die Staatsanwälte, die in der Abteilung dann noch arbeiten.
Also jeder Tag ist anders?
Jeder Tag ist tatsächlich anders. Es kann sein, dass mein Tag morgens ganz normal als Bürotag beginnt. Es kann sein, dass ich morgens ins Büro komme und nachts gab es irgendeine Festnahme, zum Beispiel im Betäubungsmittelbereich. Es kann sein, dass mittags um 3 plötzlich ein Kapitaldelikt passiert und sich damit das Büro erledigt hat. Also das ist sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr abwechslungsreich.
Ja, Rolf, du bist auch unser hauseigener Gerichtsreporter, sitzt quasi auf der anderen Seite des Gerichtssaals. Wenn du deinen Job mit einem Wort beschreiben müsstest, was wäre das?
Ja gut, wenn ich jetzt auch Berufung sage, ist es natürlich ein bisschen blöd, aber es geht schon in die Richtung. Und es hat ja bei mir auch relativ früh angefangen. Ich habe während der Zeit auf dem Gymnasium, habe ich in der Schülerzeitung angefangen. Von daher war es zwar kein Räuber- und Gendarmenspiel, aber es hat auch relativ früh angefangen. Und ja, mir macht es immer noch Spaß, auch nach so vielen Jahren.
Hast du denn einen typischen Arbeitstag oder ist das auch bei dir anders?
Das hängt ja ein bisschen davon ab, ob das ein Tag ist, an dem jetzt beispielsweise ein Gerichtsverfahren ist. Da weiß ich natürlich, ich gehe morgens ins Gericht und irgendwann werde ich dann aus dem Gericht, im Gericht meistens schon schreiben, die ersten Meldungen und später dann den zusammenhängenden Bericht. Das ist also relativ durchgeplant. Aber es ist natürlich auch oft so, dass ich morgens ins Büro komme und erstmal schaue, gibt es irgendwelche aktuellen Dinge in diesen Bereichen, die eben genannt worden sind, auf die ich reagieren muss. Dann mache ich das, dann fange ich an zu recherchieren, gucke, ob mal eine Geschichte daraus machen, spreche das natürlich auch mit den Kollegen ab und beschäftige mich den Tag über dann damit, klar. Und schaue natürlich, dass rechtzeitig die Texte alle fertig sind, logisch.
Du machst das ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren und Herr Samel ist ähnlich erfahren. Hängt man da manchmal auch ein bisschen im Clinch oder ist das immer ein freudiges Miteinander oder?
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir irgendwann in den letzten 20 Jahren mal im Clinch lagen. Ich würde sagen, das hat sowas von Leben und Leben lassen. Ne? Jeder macht seine Arbeit. Jeder versucht das so verantwortungsbewusst und gut zu machen, wie es geht. Ich muss natürlich darauf achten, dass die Verfahren ordnungsgemäß laufen. Der Herr Seidewitz hat seinen Auftrag in seiner Rolle und so koexistiert man. Man arbeitet möglichst respektvoll miteinander, würde ich sagen, oder?
Würde ich ebenfalls sagen, über 20 Jahre genau arbeiten wir jetzt schon zusammen, in Anführungszeichen, weil jeder sitzt natürlich auf seinem Stuhl und er ist nicht identisch mit dem Stuhl des jeweils anderen. Also ganz klar, dass ich ja nicht dafür da bin, Ermittlungen zu führen und Leute anzuklagen, sondern ich bin zunächst dafür da, zu informieren und ja auch einzuordnen und zu kritisieren. Und von daher ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich erinnere mich an einen Fall, der liegt schon länger zurück. Ich weiß gar nicht, Herr Samel, ob Sie es noch wissen, wo ich sie in die Pfanne gehauen habe, mal ziemlich in die Pfanne gehauen habe sogar, weil sie Ermittlungsverfahren gegen eine ganze Rettungswachenbesatzung eingeleitet haben, unter anderem wegen Mordes, wo ich gesagt habe, hat der sie noch alle jetzt mal ein bisschen platt ausgesprochen. Also und trotzdem kommt man dann anschließend noch miteinander aus, weil ich glaube, er hat das auch damals eher sportlich gesehen und hat gesagt, na gut, okay, das ist der Job von Seidewitz, vielleicht da auch mal über die Stränge zu schlagen und mich in die Pfanne zu hauen.
Erinnern Sie sich noch dran, Herr Samel?
Ja, ich erinnere mich jetzt tatsächlich an dieses Verfahren. Das war, da war ich noch im Allgemeindezernat. Das Verfahren ist mir noch gut in Erinnerung, wobei ich vom Grundsatz her auch da heute noch Herrn Seidewitz' Auffassung nicht teile.
Herr Samel, Sie haben ja über die Jahre viele der spannendsten Fälle in Trier auch gehabt. Was für Fälle bleiben da besonders in Erinnerung?
Also ich würde sagen, also Sie haben natürlich recht, das war eine Vielzahl von Fällen, die könnte ich wahrscheinlich aus dem Gedächtnis heute gar nicht mehr so wirklich alle aufzählen. Die Fälle, die am meisten in Erinnerung bleiben, sind die einem am längsten beschäftigt haben. Es ist ja nicht immer so, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Wochen ein Verfahren aufklären, weil quasi jetzt im übertragenen Sinne der Täter auf der Leiche sitzt, sondern wir haben ja auch Verfahren, da sind sie Monate, wenn nicht sogar Jahre dran, ermittlungstechnisch. Beispielsweise das Verfahren Mord ohne Leiche, das hier sicherlich ein Begriff ist. Das war ein sehr langwieriges und sehr aufreibendes Verfahren mit vielen Höhen und Tiefen, wo sich die Ermittlungen ja nahezu über, ja, ich würde sagen, 1,5 Jahre gezogen haben und sehr komplex waren. Und in solchen Fällen nehmen Sie das Verfahren natürlich mit. Das ist jetzt nichts, was Sie dann jetzt wie die Jacke an die Garderobe hängen, sondern das nimmt man mit in den Urlaub. Das begleitet man auch, wenn man noch im Urlaub ist, egal wo auf der Welt. Und so zieht sich das dann in Höhen und Tiefen durch. Mal denkt man, okay, jetzt haben wir gleich den Durchbruch erreicht. Und dann geht es trotzdem wieder 3 Schritte rückwärts. Und das sind so die Dinge, die einem dann schon langfristig auch in Erinnerung bleiben.
Man muss vielleicht in 2 Sätzen mal erklären, worum es bei diesem Mord ohne Leiche-Prozess ging, der mir auch noch sehr gut in Erinnerung ist, obwohl es schon eine Zeit lang her ist. Da ging es um einen Rentner, kommen sogar noch auf den Namen, Walter Klein aus Oberlarscheid, ein Ort in der Nordeifel. Und dieser Rentner, der war eines Tages verschwunden. Ich glaube, er war Mitte 60 oder Ende 60. Und der Verdacht fiel relativ rasch auf einen Nachbar von ihm, weil der ihm einige Jahre zuvor schon mal was eine Kugel ins Bein oder sonst wohin gejagt hatte. Also die hatten schon mal eine tägliche Auseinandersetzung. Und dafür war dieser Nachbar auch verantwortlich. Der war dann eine Zeit lang weg, kam dann zurück. Und dann ist diese Situation offenbar wieder eskaliert. Und die Ermittler hatten von vornherein auch den Verdacht, wir wissen eigentlich, der muss den umgebracht haben. Aber die konnten ihm zunächst nichts nachweisen. Die Leiche, die ist übrigens auch nie gefunden worden. Und trotzdem ist der Nachbar nach einem ziemlich spektakulären Verfahren. Sie sind damals auch wüst beschimpft worden von ihm, das weiß ich. Das war also auch ein hochintelligenter Täter, wenn ich mich da recht dran erinnere an ihn. Ist damals von Kreinland noch verteidigt worden, aber hat sich im Prinzip die ganze Zeit auch selbst verteidigt, sind sehr attackiert worden. Und der Täter ist damals zu lebenslanger Haft verurteilt worden, obwohl er nie gestanden hat und man hat die Leiche bis heute nicht gefunden.
Für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Wir haben natürlich schon eine Folge darüber gemacht. Das könnt ihr dann nachher nochmal nachhören, ausführlich.
Ja, Herr Samel, können Sie sich vielleicht noch an Ihren ersten wirklich großen Fall erinnern?
Ich kann mich tatsächlich an mein erstes Kapitaldelikt erinnern, das ich beinahe verhandelt hätte. Ich sage gleich, warum beinahe. Das war ein Verfahren, das ich damals, also das, da habe ich gerade angefangen, in den Bereich der Kapitalsachen zu gehen, war noch ein ganz junger Staatsanwalt und habe das damals zusammen mit dem Kollegen Jörn Patzak begonnen, der jetzt heute Leiter der JVA in Wittlich ist. Das begann in meinem Eildienst tatsächlich und da wurde ein junges Mädchen, 18 oder 19 Jahre, vermisst gemeldet. Und wir haben dann einen Tag später, mehr oder weniger durch Zufall, ihr Fahrzeug ausgebrannt auf einem Waldweg gefunden. Also es hat auch oben in der Eifel gespielt. Letzten Endes hat sich herausgestellt, dass, wie es leider so oft der Fall ist, eine Beziehungstat Hintergrund der Sache war. Also ihr Ex-Freund, von dem sie sich zuvor getrennt hatte, kam mit der Trennung nicht klar und hat dann dieses Tötungsdelikt begangen und hatte seinerzeit die Leiche der jungen Frau dann nach Luxemburg in den Stausee geschafft, vorher verpackt und dort versenkt. Und da haben wir dann damals eine Sonderkommission gegründet und haben dann aber auch relativ schnell ihn der Tat überführt. Er hat es dann im Ergebnis auch eingeräumt, hat uns zur Leiche geführt, die wir dann zusammen mit den Luxemburger Kollegen bergen konnten und mit der Rechtsmedizin. Das war so tatsächlich mein allererstes Kapitalverfahren. Es kam aber nie zum Prozess, weil sich der Täter dann in der Nacht vor Prozessbeginn in der JVA suizidiert hatte.
Das meinen Sie also mit beinahe Fall?
Deswegen sage ich beinahe Hauptverhandlung. Ich hatte mich da auch sehr intensiv auf die Hauptverhandlung vorbereitet, insbesondere weil es tatsächlich meine erste Hauptverhandlung in so einem komplexen Verfahren war, kam aber dann nicht mehr dazu.
Es war ein spektakulärer Fall, an den ich mich auch noch gut erinnere, weil ich damals auch mehrfach vor Ort war. Und zwar bei der Suchaktion am Stausee in Roth an der Ur war das, wenn ich mich recht erinnere. Und in der Tat, dieser junge Mann, der hatte dann irgendwann mal gestanden. Er hatte zunächst noch an der Suchaktion sogar teilgenommen, die damals gemacht wurde nach der jungen Frau. Wie gesagt, später hat er dann gestanden und hat gesagt, ich habe die Leiche verpackt und habe sie in dem Stausee versenkt. Jetzt wurde in einer ersten Suchaktion die Leiche aber nicht gefunden. Obwohl da Berufstaucher zugange waren und das ging, ich weiß nicht mehr, wie tief es war. Es war sehr tief. Direkt an der Staumauer sind die da getaucht und haben den Leichnam gesucht und nicht gefunden. Und dann sind die hingegangen und haben den Leichnam in Anführungszeichen nachgebildet. Die haben also eine Puppe genommen, die so schwer war wie die Frau, haben diese Puppe auch umwickelt und haben die an einer Schnur an der Stelle, wo er gesagt hat, dass er die Frau über diese Mauer, Staumauer geworfen hat, ebenfalls runtergeworfen. Und an der Stelle sind dann, wenn ich mich recht entsinne, die Taucher runtergegangen und haben den Leichnam tatsächlich gefunden. Von daher erinnere ich mich auch noch deshalb an diesen Fall, der ziemlich spektakulär war.
Kannst du dich denn sonst noch erinnern, was dein erster Fall war, Rolf? Das erste Mal vor Gericht als Volontär oder Reporter?
Also das erste Mal stand ich als Zeuge vor Gericht, da war ich noch ganz klein, 12 Jahre alt oder 11 Jahre alt und hatte einen Unfallfahrer gesehen, der im besoffenen Kopf auf ein Auto gefahren und dann geflüchtet war. Und ich war völlig verschüchtert, sollte dann als Zeuge aussagen und stand dann vor Gericht und hatte die Hände in der Tasche. Und ich weiß noch ganz genau, wie der Richter mich anbrüllte, ich soll gefälligst die Hände aus dem Buchsensack, wie er sagte, nehmen, wir seien ja nicht in der Disco. Und das war also die erste Erfahrung, die ich vor Gericht gemacht habe. Über den ersten Fall, über den ich berichtet habe, das kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Herr Sammel, gibt es denn auch Fälle, die Sie bereuen, wo Sie im Nachhinein denken, ja, das ist vielleicht doch nicht so gut gelaufen?
Da fällt mir jetzt spontan tatsächlich kein konkreter Fall ein. Es ist natürlich so, Ermittlungen laufen nicht immer so, wie man sie sich vorstellt. Ne? Das muss man auch sehen. Manche Fälle ermitteln sich einfach schwer. Also das sieht man ja zum Beispiel auch an manchen Cold Case Fällen, wo wir einfach trotzdem nicht weiterkommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mir jetzt ein Fall in Erinnerung ist, wo jetzt irgendetwas besonders schlecht gelaufen ist oder wo ich im Nachhinein sage, das hätte man auf jeden Fall sehr, sehr viel anders machen müssen. Also es gibt immer Höhen und Tiefen in Ermittlungen.
Oder vielleicht Fälle, die Sie noch sehr lange danach beschäftigt haben vielleicht?
Das sind tatsächlich die Fälle, die ich eben angesprochen habe, die einem sehr, sehr lange begleiten. Und das geht dann natürlich darüber hinaus dann auch noch, auch wenn so ein Fall abgeschlossen ist. Was einem auch beschäftigt, sind natürlich Fälle mit Kindern, also in denen Kinder letztlich die Opfer sind. Das sind Dinge, die bei aller gebotenen Professionalität, die schütteln Sie natürlich nicht so einfach ab.
Rolf, wie ist das bei dir?
Also mir fällt schon der ein oder andere Fall ein, an dem wir auch beide dran waren, sage ich mal, als besonders spektakulärer Fall gilt natürlich der Fall Lolita Brieger, wo Herr Sammel wahrscheinlich mehr drüber erzählen kann, als ich das kann. Also da geht es um eine junge Frau, die vor, ja inzwischen, weiß ich nicht, 25 Jahren, 30 Jahren verschwunden ist. Und man ging von vornherein davon aus oder nach den Ermittlungen damals davon aus, dass diese junge Frau ermordet worden ist. Und zwar von ihrem damaligen Freund. Der Vater, es war ein Eifelbauer, war gegen die Beziehung der beiden, weil diese junge Frau vom Stand her, sage ich mal, nicht zu seinem Sohn passte. Das war jedenfalls seine Einstellung damals. Und man hat alles dran gesetzt, und diesen Fall Lolita Brieger aufzuklären. Man hatte aber keine Leiche. Und dann wurde über den Fall, ich glaube, es war sogar, Herr Sammel müsste es besser wissen als ich, zum zweiten Mal bei Aktenzeichen XY ungelöst darüber berichtet. 20 Jahre nach dem Verschwinden der Frau. Und daraufhin hat sich dann tatsächlich ein Zeuge gemeldet, der angegeben hat, dass er beim Verstecken der Leiche damals seinem Freund geholfen habe. Und zwar habe man die Leiche auf einer inzwischen oder längst stillgelegten Deponie bei einem kleinen Eifelort, da habe man den Leichnam versteckt. Und daraufhin ging dann eine Suche los, und vielleicht erzählt Herr Sabel mal, wie es weitergegangen ist, weil das war wirklich spektakulär.
Ja, das war natürlich eine spektakuläre Suche, das ist richtig, Herr Seidewitz. Man muss sich das so vorstellen, diese Deponie, das war seinerzeit letztlich eine wilde Deponie, da haben die Leute alles hingeschmissen. Das war so gerade im Grenzbereich zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Heutzutage war das dann, oder damals, als dieses Verfahren dann in die heiße Phase ging, war das bewachsen, da war Wald, und dann mussten wir uns daran machen und erstmal mit den örtlichen Behörden sprechen, dann wurde da gerodet, wurde gebaggert, um all das, was da an Deponie überwachsen war, dann freizulegen. Und das ging über Wochen und war akribischste, sehr, sehr aufwendige Arbeit. Und wir waren unterm Strich tatsächlich kurz davor zu sagen, wir stellen die Arbeiten ein, weil wir uns eigentlich von der Tiefe her schon so weit runtergebuddelt hatten, dass wir gesagt haben, da kann sie eigentlich nicht mehr liegen, und haben sozusagen am letzten Tag der Arbeiten dann wieder erwarten, dann doch noch die sterblichen Überreste gefunden.
Und dann muss man natürlich noch erzählen, wie es weiterging. Dann hatte man ja den Täter, es kam zum Prozess. Ja. Mehr als 20 Jahre, 25 Jahre später, der wie ausgegangen ist, wollen Sie es erzählen?
Klar, natürlich. Also wir hatten die Leiche, wir hatten die Schilderung des Zeugen, der uns über das Nachtatgeschehen berichtet hat, der aber selbst ja bei der Tat auch nicht dabei war. Ich habe mich dann dazu entschlossen, ihn entsprechend anzuklagen, und unterm Strich hat das Gericht sich davon überzeugt, dass er der Täter war, dass er die junge Frau auch getötet hatte. Das heißt, wir konnten die Tat als solche ihm nachweisen. Nur nach so einer langen Zeit entstehen natürlich möglicherweise dann immer Probleme mit der Verjährung. Fakt ist, nach dem deutschen Strafrecht, Mord verjährt nicht. Totschlag schon, also Totschlag ist nach 20 Jahren dann verjährt. Und die Schwierigkeit bestand darin, ihm ein Mordmerkmal nachzuweisen. Und das Gericht konnte sich damals nicht die Überzeugung bilden, dass er dieses Tötungsdelikt mit einem Mordmerkmal verwirklicht hat. Und deswegen musste es ihn dann wegen Verjährung, obwohl festgestellt wurde, dass er der Täter war, freisprechen.
Das Spannende an dem Fall ist ja auch, dass der entscheidende Hinweis über die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst kam. Sie sind ja auch oft Gast in der Sendung beim ZDF. Wie funktioniert das Ganze? Kommen die auf Sie zu und sagen, haben Sie interessante Fälle, oder bewirbt man sich da mit einem Fall?
Also in der Regel ist es eigentlich so, dass wir an Aktenzeichen herantreten, wenn wir in einem gewissen Ermittlungsstadium sind und aus Ermittlersicht das Gefühl haben, wir brauchen jetzt breite Öffentlichkeit und können mit Aktenzeichen XY möglicherweise Zeugenhinweise bekommen, die wir so vielleicht nicht bekämen.
Was ja auch erstaunlich oft funktioniert. Also wir hatten schon einige Fälle tatsächlich in unserem Podcast, wo Aktenzeichen XY tatsächlich die entscheidenden Hinweise auch geliefert hat.
Das überrascht mich selbst immer wieder. Es ist zum einen faszinierend, an was sich Menschen noch erinnern, auch nach vielen, vielen Jahren noch. Das finde ich immer wieder aufs Neue faszinierend. Zum anderen hat Aktenzeichen XY eine ungeheure Reichweite, also hat eine sehr, sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Leute schauen das sehr, sehr gerne und sind auch sehr aktiv und bereit, dann an der Aufklärung mitzuarbeiten. Und ich denke, das ist dieses Konzept, das dazu führt, sehr erfolgreich dazu führt, dass wir so gute Hinweise über Aktenzeichen bekommen. Und das ist für uns Ermittler natürlich ein sehr, sehr gutes Instrument der Öffentlichkeitsfahndung, um so ein Verfahren aufzuklären, wenn wir irgendwo auf der Stelle treten.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das so hinter den Kulissen abläuft? Also wissen Sie vorher schon, um welche Fragen es gehen wird, oder sehen Sie die Beiträge vorab, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also da steht natürlich zunächst mal Recherchearbeit hinten dran. Das heißt, wenn wir mit Aktenzeichen XY so einen Fall aufbereiten, dann jeder, der das Format gesehen hat, der kennt das ja, da gibt es einen kleinen Film dazu. Und der Film basiert natürlich auf den Informationen aus dem Verfahren selbst, die die Redaktion mit von uns bekommt und auch mit uns bespricht. Dann geht das Ganze in die Produktion, der Film wird gedreht und beziehungsweise das Drehbuch auch nochmal mit den Ermittlungsbehörden abgestimmt, weil Ziel ist natürlich, dass da vom Sachverhalt her auch nichts verfälscht wird, denn wir brauchen ja diese Authentizität, um dann auch potenzielle Zeugen oder Mitwisser zu erreichen. Und da geht es dann wirklich um Realität und jetzt nicht um irgendeine erdachte Geschichte. Und den Film sehen wir dann natürlich auch, bevor er ausgestrahlt wird, nochmal, um das entsprechend dann auch zu verifizieren, dass das so passt. Und auf der Grundlage basiert dann auch das Studiogespräch, wo wir uns natürlich vorher sehr, sehr genau überlegen, was ist die Message, die wir dem Zuschauer rüberbringen wollen. Also was sind die Fragen, die für uns Kernfragen sind, mit denen wir uns erhoffen, dass wir die meisten Hinweise bekommen. Denn das Ziel ist ja immer, dass wir mit dem Fall ein Stück weiterkommen.
Jetzt sind Beweise ja nicht gleich Beweise. Sie haben eben schon gesagt, es wundert Sie teilweise, dass Leute auch nach 20, 30 Jahren noch Details erinnern können, weil die Erinnerung ist ja eigentlich das schlechteste Beweismittel, weil sich teilweise Erinnerungen auch verändern können, Leute Sachen sich falsch erinnern. Was ist Ihrer Ansicht nach eine gute Beweislage bei solchen Fällen?
Sie haben recht, der Zeugenbeweis ist tatsächlich oftmals nicht so gut, wie wir ihn uns eigentlich vorstellen oder wünschen würden, weil Erinnerungen können sich verfälschen. Nichtsdestotrotz ist er nach wie vor ein zentraler Beweis. Also ich würde sagen, eine gute Beweislage habe ich immer dann, wenn ich eine Kombination aus beidem habe. Einmal Zeugen, die mir was zum Tatgeschehen im Idealfall sagen können oder vielleicht auch zur Vortatphase oder zur Nachtatphase. Und wenn ich dann dazu noch Beweismittel habe, also objektive Spuren, die diese Zeugenaussagen stützen, dann gibt das eine gute Kombination und ein stimmiges Gesamtbild.
Also mir fällt da gerade eine der spektakulärsten Beweismittel ein von einem Fall, der ja auch noch gar nicht so lange her ist. Vielleicht wissen Sie schon, worauf ich hinaus will, Herr Samel. Hermeskeil, Femizid in Hermeskeil, wo ein Mann seine langjährige oder langmonatige zumindest Freundin umgebracht hat im Auto. Er hat sie erschossen auf einem Parkplatz bei Hermeskeil. Der Fall ist ja erst vor nicht allzu langer Zeit verhandelt worden. Und das wirklich Spektakuläre an diesem Fall, und da blieb einem auch im Gerichtssaal als jemand, der schon häufig über Mord und Totschlag berichtet hat, tatsächlich die Luft weg, war die Tonaufnahme dieses Mordes an der Frau. Die Frau hatte also für die, die das nicht mitbekommen haben, das Handy einer Freundin auf Aufnahme gestellt, bevor sie mit ihrem Liebhaber losgefahren ist. Und das ganze Gespräch der beiden inklusive des Mordes und der Schüsse auch waren aufgezeichnet worden. Und man hat das Ganze dann auch als Beweismittel zugelassen und im Gericht vorgespielt. Und das war also für alle Beteiligten, glaube ich, also ja, ein wirklich erschreckendes Tondokument.
Wissen Sie noch, was Ihnen da als erstes in den Sinn kam, als Sie von dem Fall erfahren haben?
Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht mehr sagen, was mir da als erstes in den Sinn kam. Also ich weiß, dass ich informiert worden bin, dass eine Leiche da im Bereich Hermeskeil gefunden worden ist. Und das begann dann primär erstmal ganz klassisch wie in Anführungszeichen übliches Tötungsdelikt, also ein übliches Kapitalverfahren, wo wir mit den Ermittlungen gestartet sind und dann uns erstmal sondiert haben und geschaut haben. Das geht dann natürlich los mit wer ist überhaupt das Opfer? Das muss ja erstmal identifiziert werden, die Spurensicherung muss laufen. Dann sammelt man erstmal Fakten und arbeitet sich so Stück für Stück vor, um sich mal ein Bild der Gesamtlage zu verschaffen. Das heißt, woran ist das Opfer gestorben? Wie schnell können wir das sagen? Was sagt die Rechtsmedizin dazu? Dazu gehört natürlich auch immer letztlich eine Obduktion. Und wie arbeite ich mich Spur für Spur an den Täter heran?
Wie muss man sich das dann vorstellen, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Polizei? Ist das so wie im Krimi, da kommt dann jemand aufgeregt mit irgendwelchen Ergebnissen ins Büro reingerannt und haut die ihnen auf den Tisch oder wahrscheinlich doch eher nüchterner, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, was man so im Fernsehen in den Krimis sieht, ist schon sehr, sehr weit von der Realität entfernt. Es geht unterm Strich natürlich ein bisschen professioneller zu, was aber tatsächlich Fakt ist, insbesondere in Kapitaldelikten ist die Zusammenarbeit mit dem Fachkommissariat sehr, sehr eng. Also wir haben das hier in Trier so geregelt, dass es sogenannte Kapitaldezernenten gibt. Das heißt, wir sind zu zweit und sind im Prinzip 24/7 in Bereitschaft zusammen mit der Mordkommission. Das heißt, immer wenn die Mordkommission rausgeht, gehen wir auch raus, egal, oder also derjenige, der dann zuständig ist, raus, egal zu welcher Uhrzeit. Man sitzt als Dezernent dann in den Besprechungen mit der Polizei teilweise zusammen, wenn es um verfahrenslenkende Entscheidungen geht. Teilweise ist das auch einfach nur Brainstorming. Wie machen wir weiter? Ich denke, man kann es gut unter dem Aspekt Teamarbeit zusammenfassen, denn so kommt man zu den besten Ergebnissen in diesen Verfahren.
Das war Teil 1 unseres Live-Podcasts mit Oberstaatsanwalt Erik Samel und Volksfreund-Chefreporter Rolf Seidewitz. Erfahrt in unserer nächsten Folge, wie es weitergeht, wenn wir über die aktuellen Ermittlungen auf den Kapverdischen Inseln, den Fall Tanja Greff und die Gefahr durch organisierte Kriminalität sprechen.
Alle Infos zu den angesprochenen Fällen in dieser Folge findet ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.